So, und zum Abschluss des April-Podcastes möchte ich euch wieder in die Welt der Anästhesie entführen. Also ein rein anästhesiologisches Thema, aber wie ich finde, ein sehr, sehr spannendes.
Und eins der schwierigsten, oder? Also ich finde es immer wieder spannend, also bin immer noch ein bisschen aufgeregt, wenn ich im Thoraxsaal bin.
Ja, also es ist zumindest, es ist anspruchsvoll und es begegnen einem jedes Mal wieder Probleme, die man nicht antizipiert hat. Es werden weniger mit der Zeit, aber ja. Es geht um die Einlungenventilation. Wie Johannes schon gesagt hat, das ist das absolute Standardverfahren bei der Thoraxchirurgie, besonders natürlich, wenn an der Lunge gearbeitet werden muss, aber auch wenn die thorakale Aorta oder ähnliches operativ versorgt werden soll. Und es gibt aber auch so ein paar andere Indikationen. Es gibt unfallchirurgische OPs, Wirbelsäulen-OPs im thorakalen Bereich, wo wir die Einlungenventilation brauchen. Und ja, Herz- und Gefäßchirurgie habe ich schon erwähnt. Allgemeinchirurgie natürlich auch, zwei Höhleneingriffe, Ösophaguschirurgie, da kann das auch mal notwendig werden. Was ist das Grundprinzip? Das Grundprinzip ist, wir wollen nur einen Lungenflügel des Patienten beatmen und dadurch den anderen Lungenflügel, der kollabiert, wird eine sogenannte Totalatelektase und dort entsteht dann ein Raum, in dem der Operateur operieren kann, beziehungsweise ja, auch an der Lunge arbeiten kann, ohne dass sie sich die ganze Zeit bewegt.
Also eigentlich kann man das sich ja so vorstellen, man kennt ja alle wahrscheinlich diese Beatmungsmodelle, ne, wo man oben beatmet und dann pumpen sie unten zwei kleine Luftballons auf. Mhm. Und als wenn man jetzt eine Klemme aussetzt auf die eine Seite vor den einen Hauptbronchus, dann geht der eine Luftballon nicht mehr auf und zu und dann kann man wunderbar da ein Herz reinschneiden, wenn man das möchte.
Genau, genau so ist das Prinzip. Die Technik des Ganzen, da hat sich mittlerweile der Doppellumen-Tubus als Standard durchgesetzt, obwohl es gar keine Studien gibt, die zeigen, dass der Doppellumen-Tubus irgendwie überlegen ist einer anderen Technik. Diese Studien wurden einfach nicht durchgeführt. Alternative ist der Bronchusblocker. Das ist ein, oder erkläre ich nachher, was das ist. Alternative ist der Bronchusblocker und theoretisch gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man mit einem konventionellen Tubus in Anführungszeichen zu tief intubiert und dadurch dann rechts- oder linksseitig nur eine Seite beatmet. Das ist sicherlich eher ein Hilfsverfahren. Ich wüsste nicht, dass irgendeine Klinik das standardmäßig macht. Deswegen soll es hier nur einmal erwähnt sein, dass das theoretisch möglich ist. Johannes, in welchen Hauptbronchus rutscht man meistens, wenn man zu tief intubiert?
Also ich rutsche ja regelmäßig in den rechten und muss dann zurückziehen. Also ich vermute, dass das der richtige Weg ist, weil der einfach steiler abgeht.
Genau. Das ist so eine typische Frage. Ich glaube, das hab ich schon in meiner Rettungsassistenten, wenn sogar Rettungssani-Prüfung gelernt, welcher...
Ja, wenn PJler oder Notfallsanitäter auszubilden bei mir im Saal sind, frage ich das auch regelmäßig und ich bin doch immer wieder erstaunt, wie viele es dann doch nicht wissen.
Ja. Kommen wir zum Doppellumentubus. Wie schon erwähnt, der Goldstandard. Den Doppellumentubus gibt es auch von verschiedenen Herstellern, die immer so ein bisschen unterschiedlich aussehen. Aber jetzt vom Grundprinzip ist das so, wir haben einen Tubus, der hat zwei Schenkel, einen kürzeren Schenkel und einen längeren Schenkel. Dazu hat er auch zwei Cuffs, nämlich einen proximalen Cuff, der oberhalb von beiden Schenkeln sitzt und einen distalen Cuff. Wir intubieren jetzt mit dem längeren Schenkel einen der beiden Hauptbronchien und blocken beide Cuffs. Dann können wir über den kürzeren Schenkel, also den weiter proximalen Schenkel, den Hauptbronchus beatmen, der nicht intubiert ist durch den längeren. Und durch den längeren können wir den anderen Hauptbronchus beatmen. Ich hoffe, dass das...
Ist gar nicht so einfach, das in Worte zu fassen.
Nein, das ist wirklich gar nicht so einfach. Ich habe versucht zu malen.
Es ist dir gut gelungen.
Ja, das weiß ich nicht. Es wird sich regelmäßig darüber lustig gemacht, wenn ich versuche zu malen, weil ich...
Ja, Rembrandt wird jetzt aus dir nicht, aber du hast ja auch noch beide Ohren. Ach nee, das war Van Gogh, Entschuldigung.
Wollte ich sagen. Aber nein, ich habe versucht, das euch visuell darzustellen. Guckt mal auf der Homepage. Im Endeffekt ein langer Schenkel, der in einen der beiden Hauptbronchien geht und ein kurzer Schenkel, über den man ähnlich beatmet, wie zum Beispiel über einen Larynxtubus, über so ein seitliches Loch.
Ich habe übrigens noch eine Notfallindikation für einen Doppellumentubus.
Eine Notfallindikation?
Ja, die nicht beherrschbare intrathorakale Blutung, also intrapulmonale Blutung.
Ja.
Fällt mir gerade ein. Also als Ultima Ratio, wenn man nicht den Patienten aufgeben will, kann man, aber ist schon advanced, muss man sagen.
Ist schon advanced, ja. Wie Johannes vorhin schon gesagt hat, ist die Anatomie da so ein bisschen, die muss man sich einmal bewusst machen. Der rechte Hauptbronchus geht ein bisschen steiler ab. Und beim rechten Hauptbronchus haben wir relativ weit proximal den Abgang des Oberlappens. Der ist beim linken Hauptbronchus deutlich distaler. Deswegen gibt es zwei verschiedene Arten von Doppellumentubus. Ein Rechtsläufer und ein Linksläufer, die anatomisch deswegen so ein bisschen angepasst sind. Und beim Rechtsläufer haben wir meistens auf Höhe des Kaffs oder ganz, ganz kurz hinter dem Kaff eine zusätzliche Öffnung um den rechten Oberlappen zu beatmen.
Und wir beide bevorzugen sowohl aus politischen als auch aus anderen Gründen den Linksläufer natürlich.
Ja, man muss sagen, dass das, wenn man auch in die Literatur guckt, das scheint in den meisten Kliniken so zu sein. Also bei uns in der Klinik ist es auf jeden Fall so. Alle Operationen, wo der Rechtsläufer nicht unbedingt benötigt wird, das sind eigentlich nur, wo er unbedingt benötigt wird, sind hilusnahe Operationen auf der linken Seite. Das ist zum Beispiel die Oberlappenresektion links oder eine linksseitige komplette Pneumektomie.
Und Manschettenresektion.
Genau.
Also wirklich ganz, ganz proximal gelegene linkspulmonale Operation, kann man eigentlich sagen.
Genau. Ansonsten wird bei uns in der Klinik und ich glaube auch in vielen anderen Kliniken der Linksläufer verwendet. Wir haben nämlich beim Rechtsläufer das Problem, dass dieses Auge für den rechten Oberlappen leider gerne mal verrutscht und dann die Beatmung deutlich schwieriger wird. Beziehungsweise
die Beatmung wird per se nicht schwieriger, aber die Oxygenierungssituation des Patienten verschlechtert sich noch zusätzlich, wenn man den Oberlappen halt auf der rechten Seite auch noch rausnimmt.
Absolut. Kommen wir erstmal zur Größe. Generell könnt ihr euch merken, ihr solltet immer den größten passenden Doppellumentubus nehmen. Hat folgenden Grund: umso größer, umso
mehr Spaß. Sorry, der kam flach.
Gott. Umso größer, umso mehr Lumen haben wir. Und da wir das Lumen vom Tubus ja in zwei Schenkel teilen müssen, wenn wir ein kleineres Lumen haben, besteht die Gefahr, dass nicht die gesamte Luft wieder abgeatmet wird und dadurch ein Autopiep entsteht, also keine komplette.
Ich habe noch rein.
Ja,
also es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf die Dicke, ne?
Ja, genau, der Umfang.
Oh Gott.
Welcher Film ist das?
Oha, das weiß ich doch immer nicht.
Also ich kenne es aus Der Eisbär.
Ich habe mir das selber ausgedacht.
Film mit Til Schweiger. Auch das Klassiker sollte man unbedingt angucken. Die Größe von Doppellumentuben wird in French angegeben. Jetzt kommen wir so ein bisschen Klugscheißerwissen, weil es steht meistens French oder Charrière dahinter. French ist einfach nur die englische Aussprache oder die englische Bezeichnung der Einheit Charrière. Ich behaupte, das liegt daran, Charrière war nun Franzose und ich glaube, die Engländer können Charrière nicht aussprechen und haben deswegen einfach gesagt, sagen wir doch French, der war ja Franzose.
Vielleicht hatten die auch irgendwie, hat das historische Gründe, weil die Franzosen und die Engländer, das war ja auch mal schwierig.
Das war mal
schwierig. Nicht im Zweiten Weltkrieg, aber sonst.
Genau, ich habe schon gesagt, wir wollen jetzt kein Politik-Geschichtspodcast werden. Pin-Up Dogs, der Geschichtspodcast.
Das wäre auch nochmal was.
Ja, wir entwickeln uns stetig.
Ich bin dann der Teil für die flachen Witze aus der historisch begründet.
Wir könnten auch noch einen Film-Podcast
machen. Ja, aber dann
ich könnte dir viel beibringen. Ja,
das mit Sicherheit.
Neben dem, denn am häufigsten verwendete Doppellumentubus ist der Robertshaw-Tubus. Es gibt noch verschiedene andere Varianten, Carlson, White, müsst ihr euch nicht merken. Die Erweiterungen haben meistens einen Carina-Haken. Das ist wie so ein Widerhaken, der sich an der Carina einhakt. Wenn das erstmal platziert ist, dann, ich habe das Ding noch nie benutzt, bin ich ehrlich, soll das eine erhöhte Lagestabilität dazu führen, kann man sich auch vorstellen.
Genau, es sieht also in den Bildern, die man dazu sieht, sieht es überzeugend aus. Ne? Ja. Also es sitzt so auf der Carina auf und man kann eigentlich nicht mehr nach unten, also kann die, wenn der richtig platziert ist, nicht mehr den dislozieren. So genau. Die theoretische Idee, aber er muss halt erstmal richtig liegen.
Genau, das Problem ist, das einzuführen ist relativ schwierig, weil dieser Carina-Haken ja so quasi so ein Widerhaken ist und das dann schwierig ist, durch die Stimmbandebene durchzubekommen. Zusätzlich gibt es für Kliniken, die viel Geld haben, noch Varianten mit integrierten Kameras. Auf die fieberoptische Lagekontrolle kommen wir gleich noch, wo quasi ihr die ganze Zeit über eine Kamera den Blick auf die Carina habt. Das ist bestimmt ganz nett, also dann muss man nicht dauernd reingucken. Ich stelle mir das ganz cool vor. Ihr solltet auf jeden Fall gucken, was bei euch in der Klinik vorrätig ist. Es gibt sogar Varianten, Doppellumen-Trachealkanülen für tracheotomierte Patienten. Ich bin ehrlich, wir haben das bei uns in der Klinik meines Wissens nicht vorrätig. Nein. Und also die müssten extra, wenn man das für einen Patienten bräuchte, angeschafft werden. Guckt mal, ob ihr das bei euch in den Kliniken habt. Wenn ihr es wirklich mal braucht, dann hilft euch vielleicht das Wissen, dass es das theoretisch gibt, sodass ihr dann das vielleicht für den Patienten bestellen könnt. Wir haben gerade schon über Fieberoptik gesprochen. Aus unserer Sicht ist heutzutage die fieberoptische Lagekontrolle des Doppellumentubus obligat. Obligat heißt, es gibt keine Alternative. Es gibt eine Alternative zur Lagekontrolle, aber die ist halt nicht annähernd so gut. Wir machen es so, und so wird es auch in der Literatur beschrieben, aber es gibt sicherlich nicht nur einen Weg, der richtig ist, muss man sagen, dass wir, egal ob wir einen Rechts- oder Linksläufer nehmen, erstmal über den trachealen Schenkel schauen und dort identifiziert man zuerst die Knorpelspangen, die Hinterwand der Trachea, also den membranösen Part, und dann solltet ihr Blick auf die Carina haben. Wenn man die Carina ein paar Mal gesehen hat, weiß man, dass das so ein relativ scharfen Abgang hat. Guckt euch mal Bilder an. Man kann das mal mit einem bronchialen Abgang verwechseln, aber wenn man das schon ein paar Mal gesehen hat, dann brennt
genau, das ist gerade ein typisches Anfängerproblem, dass man zu tief ist und dann denkt, ich bin noch richtig und
ja, in Wirklichkeit ist es nur ein Lappenbronchus, genau, der abgeht und nicht die Carina. Man muss das ein paar Mal gesehen haben, weil das Bild, wenn man es häufiger gesehen hat, brennt sich schon ein. Nach der Kontrolle über den trachealen Schenkel kontrollieren wir dann noch einmal über den bronchialen Schenkel. Gerade beim Rechtsläufer natürlich wichtig, dort einmal zu gucken, ob der Abgang für den rechten Oberlappen richtig sitzt. Was ihr machen könnt, wenn das mal nicht der Fall ist, da gehen wir später drauf ein.
Ja, wichtig ist mir noch bei der Lagekontrolle darauf zu achten, dass ihr keine Kaffhernie habt. Also dass ihr auch guckt, ob der endobronchiale Kaff richtig sitzt. Der darf sich nicht nach oben ausstülpen. Und der muss quasi komplett versenkt sein, vereinfacht dann liegt der Tubus richtig. Genau. Bei Linksläufer auf jeden Fall, da braucht man sich gar nicht mehr groß zu stressen. Rechtsläufer, hat Torben gerade schon gesagt, ist halt das Problem mit dem Oberlappen.
Genau. Wir haben hier einmal euch das praktische Vorgehen vom Rechts- und vom Linksläufer auch aufgeschrieben. Ich mache es jetzt mal exemplarisch für den Linksläufer, um jetzt hier nicht zweimal das Gleiche. Lest es nach in unserem Artikel.
Teilt den Artikel.
Der ist
grandios.
Danke, Johannes.
Gerne.
Also erstmal, ihr nehmt immer einen Führungsstab. Es gibt keinen Grund, keinen Führungsstab zu benutzen. Der Führungsstab ist im bronchialen Lumen drin. Das ist eigentlich, glaube ich, sogar schon bei unserer Variante in der Verpackung so drin. Wenn das nicht in der Verpackung so drin ist, dann müsst ihr einmal
schauen. Muss ich tatsächlich überlegen. Ja.
Ist bei uns, also bei der Version, die wir haben. Dann ist der Tubus genauso vorgebogen wie die Tuben, die wir sonst auch haben. Dann stellt ihr euch mit dem Laryngoskop die Stimmbandebene dar. Hierbei ist wichtig, dass ihr euch sie wirklich gut darstellen könnt, wenn es da Probleme gibt. Also der Doppellumentubus ist halt deutlich größer als ein normaler Tubus. Und so wie man manchmal sonst intubiert, so ich sag jetzt mal halb blind, man sieht nur die Ari-Knorpel und weiß, darüber wird schon die Glottis sein. Da wäre ich mit dem sehr viel starreren und größeren Doppellumentubus zumindest vorsichtig und würde mir dann vielleicht auch das Videolaryngoskop holen, um wirklich zu sehen, was ich tue.
Wobei man sagen muss, mit einem D-Blade wird es schwierig, ist es nochmal deutlich schwieriger als mit einem normalen Tubus, weil man ja nur die indirekte Sicht hat und der ist halt starr. Ne? Das ist halt ein richtiges russisches Torpedo, das Ding.
Genau. Dann, wie gesagt, die Krümmung wie beim normalen Tubus nach ventral, nach oben sozusagen, Passage durch die Stimmbandebene, und sobald ihr mit der Spitze durch seid, dreht ihr ihn, je nachdem, ob es Rechts- oder Linksläufer ist, um 90 Grad in die jeweilige Richtung und schiebt ihn dann in der Trachea vor, bis ihr einen federnden Widerstand merkt. Dann sollte, wenn ihr alles richtig gemacht haben, der bronchiale Schenkel schon im rechten oder linken Hauptbronchus zum Liegen gekommen sein.
Der Tracheale vor der Carina stecken.
Genau. Und dann blockt ihr mindestens den trachealen Kaff. Man kann auch beide Kaffs blocken, da sage ich gleich noch was zu. Dann kommt die bronchoskopische Lagekontrolle. Ich habe gerade schon gesagt, zuerst über den trachealen Schenkel, dann über den bronchialen Schenkel. Und dann gibt es dafür so extra Y-Konnektoren, die sind in der Tubusverpackung mit drinne. Damit verbindet ihr die beiden Schenkel dann mit eurem Beatmungsgerät. Könnt ihr auch vorher natürlich schon machen und schon gucken, ob CO2 kommt. Das ist, kommt natürlich so ein bisschen drauf an, wie viele Reserven euer Patient hat und wie geübt ihr damit seid. Dann wird das Ganze fixiert. Bei der Fixierung, wenn ihr eure Klinik das regelmäßig macht, dann wissen die Anästhesiepflegekräfte das. Ihr müsst darauf achten, dass es sein kann, dass ihr eine Lagekontrolle bzw. eine Lagekorrektur im Verlauf machen müsst. Das heißt, wenn die so fixiert sind, dass ihr danach das Ding nicht mehr loskriegt, weil es zum Beispiel mit ganz, ganz viel Leukoplast im Gesicht festgemacht wird, dann kann das schwierig werden. Wir benutzen dafür Bänder, die man dann einfach losmachen kann. Gibt bestimmt noch andere Versionen. Es sollte nur korrigierbar sein. Eine Sache, die ich auch bei der Recherche gelernt habe, ist, man kann die erwartete Tiefe an der Zahnreihe ausrechnen. Das ist nämlich 1/10 der Körpergröße plus 12 Zentimeter. Das ist die Tiefe, wie tief er drin sein sollte. Ist sicherlich
kommt relativ gut hin. Ich habe das für mich mal nachgerechnet. Wäre also ziemlich genau bei 30. Mhm. Meine Erfahrungswerte sind so 29 Zahnreihe, kommt man auf einen guten Wert. 28, 29. Aber im Endeffekt dominiert natürlich die fiberoptische Lagekontrolle.
Genau. Dann gibt es noch alternativ zur fiberoptischen Lagekontrolle die auskultatorische Lagekontrolle. Das war früher vor der flächendeckenden Einsatz der Fiberoptik der Standard. Dabei blockt man bzw. klemmt man abwechselnd die beiden Schenkel und der geblockte Schenkel sollte, auf der Seite sollten keine Atemgeräusche mehr auskultierbar sein, beziehungsweise bei schlanken Patienten sollte sich auch der Thorax nicht mehr weiter heben auf der Seite.
Das ist ja sowieso so ein Verfahren, ne? Auch mal auf den Thorax zu fassen und einfach mal zu gucken, hebt und senkt sich das gleichmäßig, das lernt man ja in der Traumaversorgung und das kann man hier nochmal machen. Im Endeffekt ist es aber nicht mehr als ein Hinweis.
Genau, es ist halt keine hundertprozentige Lagekontrolle. Es wird zum Teil noch ergänzend gemacht, gerade wenn die Patienten schnell entsättigen und man sie erstmal schnell ans Beatmungsgerät rannehmen kann. Das kann man halt mehr oder weniger während der Atmung schnell machen, während man bei der Fieberoptik dann wieder das Leck schaffen muss, weil man den Korrektor öffnet. Aber wie gesagt, es ist nur zusätzlich, man sollte nur wissen, dass das geht. Zum bronchialen Kaff, da haben wir so ein bisschen drüber diskutiert. Es gibt vereinzelt Hinweise, dass man den bronchialen Kaff nur dann geblockt haben sollte, wenn er auch gebraucht wird. Das heißt, wenn wir auch eine einseitige Ventilation haben wollen. Wenn der Patient beidseitig ventiliert werden soll, dann sollte der entblockt werden, um dort Nekrosen, Drucknekrosen zu vermeiden. Das hatten wir auch erst so im Artikel drinne stehen. Dann wurde aber kritisch angemerkt, und den Leuten muss man recht geben, dass der Kaff natürlich, wenn man ihn entblockt hat, der gibt dem Ganzen auch eine gewisse Lagestabilität, dem Tubus.
Ja, das ist ja unstrittig. Da kann man jetzt entgegenhalten, dass wenn der Tubus richtig fixiert ist und der endotracheale Kaff gut geblockt ist, die Frage ist, wie viel stabilisiert da eigentlich noch der Endo? Bronchiale Kaff, das ist nur ein kurzer Auszug der Diskussion, die wir zu dem Thema geführt haben.
Genau, also ihr seht, es ist nicht ganz einfach. Die sagen, es gibt Lagestabilität, sagen wieder, wenn wir da eine vernünftige Kaffdruckkontrolle machen, ist die Gefahr der Drucknekrosen auch nicht höher. Wo wir worauf wir uns einigen können, ist, es ist obligat, dass beide Kaffs Kaffdruck kontrolliert werden und gerade beim bronchialen Kaff
auch eher weniger.
Eher weniger und nochmal ordentlich geguckt wird, dass der nicht hoch überblockt ist und besonders nicht über lange Zeit. Also wenn man so längere thoraxchirurgische OPs hat, dann sollte man das nicht machen.
Gut, jetzt ist es ja immer ein bisschen schwierig mit der Platzierung des Larynxtubus und es können gerade für Anfänger, aber auch für mich muss ich sagen, ich bin ja vielleicht auch immer noch Anfänger, also in Sachen Thoraxanästhesie sicherlich, Probleme auftreten bei der Platzierung des Doppellumentubus. Und wir haben uns so ein bisschen gedacht, was sind die häufigsten Probleme und wie kann man damit umgehen? Für mich das erste Problem, Torben, und du hast bestimmt tolle Ideen, wie man das machen kann. Der Tubus lässt sich einfach gar nicht über die Glottisebene vorschieben.
Ja, muss man erstmal so ein bisschen den Grund suchen. Da gibt es sicherlich zwei Gründe für. Der eine Grund ist, es handelt sich um einen schwierigen Atemweg. Also Wir haben gerade schon darüber geredet, wir können die Glottisebene nicht richtig einstellen. Oder der Doppellumentubus ist zu groß. Gehen wir erstmal auf den schwierigen Atemweg ein. Dann solltet ihr auf euren klinisch spezifischen Algorithmus für schwierige Atemwege wechseln. Wir haben unsere eigene Version da in unseren Basics Atemwegssicherung auch aufgeschrieben. Könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken.
Oder wenn ihr keinen eigenen Algorithmus habt oder einen implementieren wollt.
Genau. Nehmt dann aber, wenn ihr wirklich das Problem habt, je nach eurem Algorithmus die Larynxmaske oder einen konventionellen Tubus. Also versteift euch nicht auf die Positionierung initial des Doppellumentubus. Erstmal ist es natürlich wichtig, dass der Patient beatmet wird, wenn die ersten Versuche tief gegangen sind. Und dann, wenn ihr den Atemweg gesichert habt, macht ihr einmal eine fieberoptische Kontrolle und guckt, woran es liegt. Lag es einfach nur daran, dass der Kehlkopf blöd liegt und ihr deswegen ihn nicht vernünftig darstellen konntet? Oder gibt es ein anderes Problem, eine Enge, ist da ein Tumor, wie auch immer. Also einmal fieberoptisch gucken, ob es irgendein Problem gab. Und je nach Befund könnt ihr also dann einen Exchange-Device nutzen. Da gibt es verschiedene. Ich persönlich finde den Bougie-Guckstab, wie auch immer, dafür ganz praktisch.
Würde ich auch nehmen.
Und über den dann zusammen mit dem Videolaryngoskop den Doppellumentubus neu positionieren. Das wäre meine Herangehensweise.
Alternativ bleibt euch natürlich immer noch die retrograde Intubation.
Ja, für eine elektive Thorax. OP. Aber auch dazu ein Video in unserem Basics Atemwegssicherung Artikel. Der Doppellumentubus ist so zu groß. Wenn ihr da eine suffiziente Oxygenierung über eine Maskenbeatmung hinkriegt, müsst ihr auf einen kleineren Doppellumentubus wechseln. Zur richtigen Größe, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, wir haben eine Tabelle in den Artikel gepackt. Dort könnt ihr nachlesen, welche Größe ihr welchen Doppellumentubus nehmen sollt.
Ja, große grobe Richtung, Männer 39, Frauen 37 und der größtmögliche auf jeden Fall. Wenn größer geht, ist gut.
Genau. Dann kommen wir zum nächsten Problem. Der Doppellumentubus lässt sich nicht richtig platzieren.
Johannes. Ja, das ist so ein Problem, das habe ich häufiger, weil ich ja auch so eine Rechts- und Linksschwäche habe. Aber nein, tatsächlich ist das wirklich, glaube ich, eins der häufigsten Probleme. Und was kann man da machen? Man macht ja immer die fieberoptische Lagekontrolle. Und wenn man die Carina nicht sehen kann, das ist das häufigste Problem, dann ist man wahrscheinlich irgendwie zu tief mit allem. Mhm. Also bietet es sich an, dann unter fieberoptischer Kontrolle einfach den Tubus so weit zurückzuziehen, bis man über den trachealen Schenkel eben die Carina sehen kann. Wenn man die sicher darstellen kann, dann guckt man auch ja durch den trachealen Schenkel automatisch auf den bronchialen Schenkel und wird sehen, ob man damit rechts oder links ist, je nachdem, welchen Läufer man hat. Beim Linksläufer ist das in 99% der Fälle dann auch links und es ist meistens so, dass man den schon richtig positioniert hat und man hat den einfach zu weit reingesteckt. Damit löst man es meistens auf.
Klar. Ich hatte mal das Problem, um mal so Anekdoten zu erzählen, eine meiner ersten Einsätze im Thoraxsaal und die OP war mit einem Linksläufer. Und ich habe den Patienten nicht intubiert gekriegt und wie das so ist, habe meine Oberärztin dazu gerufen. Meine Oberärztin kam. Dann war natürlich alles wieder ganz einfach. Und
ich habe so ein Bild vor Augen, wie das halt so ist. Dann
hat das Ganze videolaryngoskopisch dargestellt, hat den Tubus platziert und hat wohl nicht reflektiert, dass es ein Linksläufer ist und hat ihn nach rechts. Und ich habe danach fieberoptisch reingeguckt und habe mich damals die Carina noch nicht richtig identifizierend, den Abgang eines Hauptbronchios für die Carina gehalten und habe dann in der OP geklemmt und habe halt den rechten Oberlappen immer gut
ventiliert.
Immer abgehängt, weil er,
ach so,
weil der Linksläufer
ja, rechts klar.
Drinne steckte.
Geht ja nicht anders, weil kein Auge da.
Genau.
Aber Klassiker.
Klassiker, aber
ja. Dann gibt es noch ein anderes Problem und das ist ja mir persönlich noch nicht passiert, aber das ist was man häufiger mal liest und zwar, dass sich der Linksläufer fieberoptisch auch nicht richtig positionieren lässt.
Genau, da gibt es zwei Gründe. Entweder ihr habt einen zu großen Tubus, gerade so, Johannes hat es vorhin schon gesagt, Kaffhernie, wenn es euch den bronchialen Kaff immer wieder rausdrückt, dann müsst ihr natürlich auf einen kleineren wechseln. Das ist auch wirklich, die Thoraxchirurgen haben da eigentlich auch Verständnis für. Die Atemwegssicherung kann da halt mal ein bisschen
tricky sein und
Zeit in Anspruch nehmen. Es kann natürlich aber auch, gerade wenn da Tumoren sind, aber auch physiologisch Besonderheiten der Anatomie geben. Und auch dann ist immer ein Versuch wert, auf einen kleineren Linksläufer zu wechseln. Wenn das nicht geht, kann man auch versuchen, auf einen Rechtsläufer zu wechseln, wenn natürlich die OP das hergibt. Aber generell, auch wenn es Probleme beim Rechtsläufer gibt und die OP es irgendwie hergibt, muss man dann mit den Chirurgen absprechen. Können wir nicht doch einen Linksläufer nehmen? Wir haben ja wirklich Probleme, das richtig zu positionieren.
Und Ultima Ratio wäre Bronchusblocker, oder?
Ultima Ratio wäre Bronchusblocker. Das ist natürlich sicherlich das Verfahren, was wir alle oder was die meisten von uns am seltensten machen. Und dadurch ist es natürlich noch fehleranfälliger. Aber klar, wenn die OP durchgeführt werden muss und der Patient schläft, wäre das die Alternative. Als letzte nochmal, was ist, wenn wir die Oberlappenöffnung des Rechtsläufers nicht richtig positionieren können?
Das ist wahrscheinlich beim Rechtsläufer tatsächlich das häufigste Problem.
Ja.
Auch da geht es darum, einmal zu gucken, ist die Lage korrekt? Klar. Dann kann es eine Kaffhernie sein, haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Auch hier wieder die Frage, also wird vielleicht auch das Auge sozusagen, was den rechten Oberlappen eigentlich versorgen sollte, verdeckt durch den Kaff. Und wenn das nicht geht, zieht man den Tubus langsam zurück unter fieberoptischer Kontrolle und rotiert einfach den Tubus ein bisschen in der Ebene. Das ist ja logisch, ja. Der hat ja nicht ein 360-Grad-Auge, weil sonst würde das Plastikteil ja unten irgendwo in der Lunge versenkt werden, was ein Distal davon ist. Und bis man das dann dargestellt hat und genau da macht man ihn dann fest.
Genau. So, das waren so die häufigsten Probleme. Es gibt sicherlich noch ein paar andere. Am Ende ist, glaube ich, wichtig, unser Motto, zuerst den eigenen Puls fühlen, ruhig bleiben und einmal strukturiert überlegen, wo könnte jetzt das Problem liegen. Und ich glaube, das, was Johannes auch gesagt hat, im Zweifel einmal über den bronchialen Schenkel rein, den Tubus so weit zurückziehen, bis ihr sicher die Carina seht und ihn dann unter sich nochmal neu
positionieren. Genau, also das ist die Lösung in, wie ich, 98-99% der Fälle, einfach den Tubus zurückzuziehen, die Carina sicher darzustellen.
Ja.
Und wenn man die Carina sicher dargestellt hat, dann zu gucken, dass man auf einer Seite landet. Und auf der Seite müssen es, wenn es ein Rechtsläufer ist, halt 3 Abgänge sein und sonst dürfen es nur 2 sein.
Einer unserer Oberärzte, das finde ich sehr, sehr elegant, wobei ich auch merke, dass es mich überfordert, macht es tatsächlich so, dass er den Patient primär quasi fieberoptisch intubiert. Also er steckt direkt das Bronchoskop durch den Tubus und intubiert direkt damit, beziehungsweise intubiert erst mit dem Laryngoskop und so weiter. In der Trachea ist
wechselt er.
Das, wenn man das kann, ist das sicherlich eine sehr, sehr elegante Lösung. Ich glaube, dass das gerade zum Anfang überfordert. Mich persönlich überfordert es auch. Ich bin immer erstmal froh, wenn der Tubus drin ist, ich diesen federnden Widerstand merke.
Genau, also ich habe das schon mal versucht, so zu machen. Das funktioniert auch. Das Problem ist, man sollte es bei Patienten tun, jetzt krasser Pro-Tipp von mir, die genug Pulmonalreserven haben, weil sonst verfällt man ganz schnell unnötige Hektik.
Ja. Wir haben jetzt schon ein paar Mal den Bronchusblocker erwähnt, da will ich auch noch mal kurz was zu sagen. Im Endeffekt ist das ein dünner Katheter mit einem aufblasbaren Ballon am Ende, also eine Art von Kaff sozusagen. Gibt es auch von verschiedenen Anbietern, bei manchen ist eine Schlaufe unten dran, andere können durch das Bronchoskop eingeführt werden. Es gibt verschiedene Varianten, möchte jetzt hier gar nicht auf alle eingehen, ihr müsst euch das angucken, was ihr habt. Im Endeffekt platziert ihr mit dem Bronchoskop diesen Ballon in einem der Bronchien, deswegen Bronchusblocker, ja, meistens in einem der Hauptbronchien, blockt ihn und schaltet dann nur den einzelnen Bronchus aus. Das kann ein Hauptbronchus sein, das kann dann auch, das ist das Elegante an der Nummer, auch nur ein Lappenbronchus sein, was natürlich ganz elegant ist, wenn man das mal braucht. Es gibt keine Daten, die wir gefunden haben, dass der Bronchusblocker dem Doppellumentubus unterlegen ist, aber er hat sich zumindest in Deutschland nicht durchgesetzt. Es gibt so ein paar Indikationen, da kommt man um den Bronchusblocker nicht drum rum. Das sind Kinder, so grob unter 8 Jahre, das ist natürlich ein bisschen größenabhängig, es geht mehr um die Größe als um das Alter, wie ihr euch denken könnt. Patienten, die bereits intubiert sind und entweder einen schwierigen Atemweg haben oder eine ganz beschissene Beatmungssituation, sodass man den Tubus da nicht rausziehen möchte. Bekannte Trachealstenosen, wenn man schon weiß, wir kommen da mit dem dicken Doppellumentubus gar nicht durch. Eine einliegende Trachealkanüle, wenn ihr die doppelläufigen Tracheostomas nicht habt, beziehungsweise wenn ihr das nicht wechseln könnt, weil es dilatativ ist und das zu risikoreich ist. Ist natürlich sind alles relative Indikationen, aber man muss es dann abwägen. Und andere anatomische Besonderheiten ist klar. Ist, glaube ich, aber trotzdem eher die Seltenheit, dass ein Bronchusblocker eingesetzt wird.
Man kann theoretisch, auch das ist, glaube ich, eher selten verwendet, ihn ja auch so gezielt platzieren, dass man wirklich auch nur einen Lappen ausschaltet, ne? Oder ein Segment. Ne?
Ja.
Das ist aber natürlich so eine Sache, da kann man also auch Leute operieren, die theoretisch viel zu schlecht sind, um sie überhaupt an der Lunge zu operieren. Wer das kann, Respekt. Ich würde mich spätestens da irgendwo verlieren in der Orientierung.
So, kommen wir so ein bisschen mal zur Physiologie und ja auch Pathophysiologie der Einlungenventilation. Wir müssen uns halt immer so ein bisschen bewusst machen, wie schon bei der Platzierung, dass unsere Thoraxorgane halt nicht symmetrisch aufgebaut sind. Da ist halt auch noch das Herz drin und das Herz nimmt halt so ein bisschen mehr Platz von der linken Lunge weg. Deswegen fehlt auf der linken Seite regelhaft das siebte Segment. Das macht sich auch in der Durchblutung der Lunge bemerkbar. Nämlich ist es so, dass in Rückenlage 55% des Blutvolumens durch die rechte Lunge fließen und 45% durch die linke Lunge. Alles Grundlage gesunder Patient. Wir reden jetzt noch nicht über irgendwelche pathologischen Veränderungen. Natürlich der eigentliche Mechanismus des Gasaustausches bleibt gleich. Das Ganze läuft über Diffusion. Aber wenn wir die Hälfte der Lunge ausschalten oder sogar ein bisschen mehr als die Hälfte, dann nimmt die Effektivität im Ende deutlich ab. Der PaO2 sinkt nach dem Klemmen bei einem FiO2 von 1 von 400 auf 100 bis 150. Also von einer Luxusoxygenierung fallen wir auf ein mittelschweres ARDS. genau. Der Grund ist relativ einfach. Dadurch, dass wir das klemmen, aber die geklemmte, also dass wir eine Lunge ausschalten, aber diese Lunge ja trotzdem weiter durchblutet wird, haben wir ein Schandvolumen und die weiter durchblutete Lunge nimmt halt nicht mehr an der Oxygenierung und auch nicht mehr an der Dekarboxylierung teil. Und damit schließen wir halt, wie schon gesagt, 55 bzw. 45% des Blutflusses von dem Gasaustausch aus. Alles, was wir jetzt aber gesagt haben mit 45 und 55%, bezieht sich auf gesunde Patienten, die auf dem Rücken liegen. Nun wird Thoraxchirurgie und auch die anderen chirurgischen Eingriffe werden seltenst in Rückenlage gemacht, sondern seltenst bei gesunden Patienten, sondern die meisten Operationen, die eine Lungenventilation notwendig machen, die werden in Seitenlage durchgeführt. Und dabei liegt die ventilierte Lunge unten. Die unten liegende Lunge wird Gott sei Dank mehr durchblutet und deswegen haben wir dieses Schandvolumen schon allein durch die Lagerung etwas reduziert. Zonen nach West könnt ihr euch alles nochmal in Erinnerung rufen. Wir haben auch dazu einen wunderbaren Artikel von BOA Coach verlinkt. Die Lagerung, das muss man sich wirklich bewusst machen, ist also nicht nur im Sinne des Operateurs bei diesen OPs. Das ist auch für uns wichtig, um einen adäquaten Gasaustausch herzustellen. Und dann gibt es noch das, was meistens so nach 10 bis 15 Minuten sich einstellt und was man auch ganz schön in der Oxygenierung sehen kann. Das ist nämlich der gute alte Euler-Liljestrand-Mechanismus. Ahoi.
Warum sagst du eigentlich immer Ahoi?
Irgendwann habe ich es mal angefangen. Euler-Liljestrand, Ahoi. Habe ich das angefangen? Habe ich das irgendwo?
Du machst es im Podcast vom ersten Tag an. Aber ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht. Es ist, ich habe es vielleicht auch irgendwo.
Ich habe überlegt, ob du irgendeinen Kapitän kennst, der so heißt. Oder?
Nein. Vielleicht habe ich das aber auch irgendwo mal gelesen und fand es lustig. Ahoi. man kann das Ganze auch als hypoxische pulmonale Vasokonstriktion bezeichnen. Niedrige Sauerstoffpartialdrücke in Lungenabschnitten und in dem Fall in der totale Atelektase der nicht ventilierten Lunge führt zu einer Vasokonstriktion in diesem Bereich. Und das wiederum führt zur Abnahme der Durchblutung. Wie man sich denken kann, Gefäße werden enger und dieser Mechanismus führt zu einer Reduktion des Schandvolumens. Je nach Autor wird das um bis zu 40% reduziert. Das ist der zweite Mechanismus und durch die Lageabhängigkeit und den Euler-Liljestrand-Mechanismus bzw. wie gesagt, ist ein Synonym, hypoxische pulmonale Vasokonstriktion, können wir dann trotzdem eine einigermaßen adäquate Oxygenierung gewährleisten. Es gibt so ein paar Mechanismen, die den Euler-Liljestrand-Mechanismus verstärken bzw. abschwächen. Arterielle Hypertonus verstärkt ihn, Hyperkapnie verstärkt ihn. Das ist ganz gut für uns, weil diese Patienten tendenziell eher ein bisschen hyperkapnisch werden. Ein niedriges venöses O2 verstärkt ihn. Zentralvenöses O2 trifft das Gleiche zu. Und die Seitenlagerung haben wir eben schon drüber gesprochen. Abgeschwächt, das ist so ein bisschen blöd, wird er durch COPD. Leider sind viele Patienten, die thoraxchirurgisch versorgt werden müssen, haben irgendeine Form der COPD bzw. der Atemwegserkrankung. Eine Alkalose, wir sollten den Patienten also nicht hyperventilieren, und weil dann wird der ganze HPV abgeschwächt. Sepsis, SIRS, Infektionen generell führen zu einer Abschwächung. Hypothermie, Wärmemanagement während der OP ist immer wichtig. Schwangerschaft, okay, das ist sicherlich Zentren vorbehalten, also Schwangere an der Lunge zu operieren, das wird man sich wahrscheinlich gut überlegen. Ich hoffe auch im Zentrum, aber das ist dann schon advanced, und die Rückenlage.
Genau. Aber eigentlich ist es spannend, ne? Es ist genau andersrum, als es bei der zerebralen Vasokonstriktion ist.
Zerebrale Vasokonstriktion macht Gefäße eng.
Bei Hyperventilation.
Bei Hyperventilation, also bei, ja, stimmt. Du hast recht.
Tja, manchmal habe ich auch mal recht.
Nein, das ist ja gut. Ich musste es nur einmal durchdenken kurz. Pathologische Faktoren, die wir möglich bei der Prämedikation ausschließen sollten, beziehungsweise die präoperativ optimiert werden sollten, sind größere Pleuraergüsse, weil die natürlich auch gerne mal nach unten sacken und dadurch unsere ventilierte Lunge weiter beeinträchtigen. Pneumonien, wir sollten uns dreimal überlegen, ob wir so eine Narkose bei einer manifesten Pneumonie überhaupt durchführen, aber meistens haben ja auch die Thoraxchirurgen ein Interesse daran, dass die Patienten überleben.
Stellen die Indikation wirklich eng, muss man sagen.
Ja, dann kardiale Dekompensation. Ich muss sagen, dass dieser ganze Mechanismus zumindest potenziell auch eine Rechtsherzbelastung darstellt. Also jemand mit einer manifesten Herzinsuffizienz, da sollte man zumindest kritisch mit umgehen. Das ist keine absolute Kontraindikation, aber kritisch. Lungenfibrose, all sowas. Also alle Erkrankungen, die irgendwie den respiratorischen Schenkel beeinflussen, da sollten wir kritisch sein. Gut, jetzt haben wir den Tubus platziert. Jetzt haben wir so ein bisschen die physiologischen Grundlagen besprochen. Wie stellen wir denn jetzt unsere Narkose? Wie führen wir unsere Narkose? Da haben Johannes und ich uns überlegt, dass wir euch so ein bisschen abwechselnd durch die einzelnen Faktoren durchführen, die wir so einstellen können und mit denen wir das Ganze optimieren können. Zunächst einmal der Piep. Ja, um den optimalen Piep zu wählen, müssen wir uns bewusst machen, dass der rechte Kreislauf ein Niederdrucksystem ist. Ja? Das heißt, wir haben pulmonalarterielle Drucke von 15 bis maximal 28 mm Hg. Aus diesem Grund sind wir mit der Piepeinstellung so ein bisschen in einem Dilemma. Einerseits wollen wir ja ein gewisses Piepniveau haben, weil die ventilierte Lunge unten liegt. Das heißt, da ist auch ein bisschen Gewicht drauf und wir wollen natürlich Atelektasen vermeiden. Zum anderen führt ein zu hohes Piepniveau aber zu einer Erhöhung des pulmonalarteriellen Widerstands. Außerdem müssen wir uns noch vor Augen führen, dass der pulmonalarterielle Widerstand in der nicht ventilierten Lunge, weil ja meistens eröffnet der Thorax, relativ gering ist. Und das heißt, wenn wir den Widerstand in der ventilierten Lunge erhöhen und er in der nicht ventilierten Lunge sehr, sehr niedrig ist, dann schanden wir wieder bei einem zu hohen Piep sehr, sehr viel Blut durch die nicht ventilierte Lunge, und Schandvolumen nimmt halt nicht am Gasaustausch teil, verschlechtern uns damit unseren Gasaustausch. Wie sind nun die Empfehlungen? Wir erhalten es für praktisch, es gibt aber auch andere Autoren, wir haben uns da ein bisschen abgesichert. Wir empfehlen anfangs Piep von 5, um halt die Atelektasen zu vermeiden. Das ist so niedrig, dass das Niederdrucksystem da trotzdem noch gut Blut durchkriegen sollte. Und je nachdem, wie dann die Oxygenierung ist, kann man diesen Piep bis auf maximal 12 steigern. Wir sollten natürlich regelmäßig BGA-Kontrollen machen. Piep-Level oberhalb von 12 sehen wir und auch die anderen Autoren tatsächlich sehr, sehr kritisch. Das sollte Einzelfällen vorbehalten sein.
Man muss auch dazu sagen, die Lunge muss schon wirklich katastrophal sein, dass man halt einen Piep größer 12 braucht. Also das ist mir noch nicht untergekommen. Meistens fährt man mit einem 5-6er Piep, fahre ich bisher ganz gut.
Ich auch. Es gibt ja so intensivmedizinisch geprägte Anästhesisten, die auch gerne mal so standardmäßig ein 8er bis 10er Piep schon bei der normalen OP einstellen. Und da gibt es ja eigentlich auch keine guten Daten, die dafür oder dagegen sprechen. Die machen das halt, weil sie auf Intensivstationen eher höhere Piep-Level häufig haben.
Also ich bin auch ein, würde ich sagen, intensivmedizinisch geprägter Anästhesist, aber ich mache das tatsächlich im Saal nicht. Vielleicht bin ich zu faul, das Rad noch 3 Umdrehungen weiterzudrehen. Das kann auch sein.
In diesem Fall ist tatsächlich dieser Standard 5er Piep, glaube ich, der beste Anfang. Und dann muss man sich so ein bisschen nach Patient da reinfuchsen.
Genau. Der nächste Punkt ist, was machen wir mit dem FiO2? FiO2 ist ja fast so ein bisschen wie mit dem Piep. Das gleiche Problem oder Dilemma. Im Prinzip brauchen wir ein hohes FiO2, um mit einer Lunge, also mit der halben Lunge, auf die gleiche Oxygenierung zu kommen. Auf der anderen Seite wissen wir, zu viel FiO2 ist schlecht für den Patienten. Das birgt die Gefahr von Sauerstoffradikalen, die Gefahr von Diffusionsatelektasen. Also unsere Empfehlung, da wirklich mit dieser berühmten 92%-Marke irgendwie zu operieren, an der SpO2 jetzt, und im Endeffekt reicht das für den Patienten. Mehr muss es nicht sein, außer es gibt harte Indikationen, die das jetzt nötig machen, zum Beispiel eine schwere KHK, wo man sagt, naja, okay, der ist sowieso schon kardial so grenzkompensiert, der kriegt sonst für seine Koronararterie nicht mehr genug Sauerstoff ab, da muss die 95 vorne stehen. Mhm. Meine persönliche Empfehlung ist, sich halt am PaO2 in der BGA zu orientieren. Der sollte nicht höher oder muss nicht höher als 100 liegen, 100 mm Quecksilbersäule, alles darüber ist ja schön, aber birgt eben auch ein Risiko eben von Sauerstoffradikalen und Diffusionsatelektasen, und deshalb Kave. Anfangen vielleicht mit einem FiO2 von 0,8.
Bis
1,0 meinst du? Nicht 0,1, ja, 0,1, ja, bitte, ja. Nicht. 1,0.
Ja,
und dann gucken, den schrittweise reduzieren. Ich mache das mittlerweile, ich fange noch nicht mal mit 0,8 an. Ich fange mit 1,0 an, mhm, und reduziere aber rasch auf 0,6 und gucke dann mal, wie die Gase sind. Aber das muss jeder für sich selber machen. Offiziell, genau, kommt auf eure SOP an oder wenn ihr eine habt, oder auf eure Sicherheit. Für den Anfänger sicherlich erstmal ein höheres FiO2. Genau,
das ist so ein bisschen die Gegenseite, über die wir auch mit anderen Leuten schon diskutiert haben jetzt bei Erstellung dieses Artikels. Natürlich, umso niedriger der FiO2, umso weniger Sicherheitsreserve hat man. Das kann man hin und her diskutieren, wie immer. Früher wurde ja auch bei normalen OPs die Ausleitung immer mit 100% Sauerstoff gemacht.
Mache ich auch nicht mehr. 0,8 ist meine. Was machst du?
Ich mache auch 0,8, 0,7 oder 0,8. Auch da hauptsächlich bei der Ausleitung wegen den Diffusionsatelektasen. Aber das kann man natürlich.
Wobei ich letztens eine Studie gelesen habe, die tatsächlich auch sagt, es macht gar keinen Unterschied.
Ich glaube auch, dass wir unser anästhesiologisches Management manchmal einfach auch nicht überschätzen sollten.
Ja, genau.
Tidalvolumen ist genau wie auf Intensivstationen, man kann sich da so ein bisschen am AEDS, das ist sehr, sehr ähnlich, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Wir haben halt nur die Hälfte der Lunge zur Verfügung. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch einen adäquaten Gasaustausch gewährleisten. Aber es kommt halt aufgrund von den höheren Volumina, die in einen Lungenflügel gehen, nach thoraxchirurgischen OPs regelhaft zu, oder circa 4% sagen die Quellen, aber circa 4% zum AEDS danach. Sicherlich auch noch Patientenfaktoren, die damit reinspielen. Nichtsdestotrotz, was für ein Tidalvolumen stellen wir ein? In der Literatur 4 bis maximal 6 Milliliter pro Kilogramm.
Vom idealen Körpergewicht?
Vom idealen Körpergewicht, genau. Werden empfohlen. Und ein P-INSP, der kleiner als 30 sein sollte. Natürlich auch da, es geht dann wieder ums Delta und so. Aber der Piep sollte ja generell eher niedrig sein, wie wir schon gesprochen haben. Also 5 bis 8, 10. Und 30 sollten wir da sicherlich versuchen, nicht zu überschreiten.
Also eigentlich kann man sagen, man versucht auch im Rahmen einer thoraxchirurgischen Anästhesie eine lungenprotektive Beatmung, wie man es auf Intensivstationen, ja, macht, zu etablieren. Auch das unterscheidet zum Beispiel mein anästhesiologisches Management im Rahmen der Thoraxanästhesie überhaupt gar nicht von anderen Narkosen. Da versuche ich das nämlich genauso zu machen, weil man ja weiß, dass man auch keine Baro- und Volutraumata und die auf die Lunge geben will und Scher-Traumata möglichst gering halten will. Atemfrequenz ist das nächste Thema. Da haben wir ja das Problem, dass wir mit den lungenprotektiven Beatmungsvolumina, die wir geben, möglichst eine adäquate Dekarboxylierung erreichen wollen. Deshalb brauchen wir bei der Einlungenventilation natürlich tendenziell eine etwas höhere Atemfrequenz, als wir es bei der Zwei-Lungenventilation tun oder bei der normalen Lungenventilation. Auf der anderen Seite, wenn wir zu viel Atemfrequenz geben, also eine zu hohe Atemfrequenz, haben wir auch eine deutlich höhere Totraumventilation. Also das ist auch wieder so ein Spagat, den man da irgendwo erreichen muss. Im Endeffekt landen wir da irgendwo bei einer Atemfrequenz zwischen 15 und 20 pro Minute regelhaft. Damit schafft man sowohl eine adäquate Dekarboxylierung als auch eine adäquate Oxygenierung. Und das ist unsere Empfehlung und die deckt sich auch mit SOPs, die wir so gefunden haben.
Genau. Das I-zu-E-Verhältnis, da sollte man eh immer drauf achten, also Inspirations-zu-Expirationsverhältnis, aber weil das Einzellumen des Schenkels halt beim Doppellumentubus kleiner ist als normalerweise, ist es noch umso wichtiger. Wir müssen darauf achten, dass wir eine adäquate Expiration ermöglichen, weil sonst, wenn der Patient nicht seine gesamte Luft los wird, dann blähen wir ihn langsam auf und Stichwort Autopiep. Und deswegen, oder dynamische Hyperinflation, wie auch immer man es nennen möchte, im Endeffekt müssen wir das I-zu-E-Verhältnis so wählen, dass wir Nullfluss in der Kurve haben.
Genau, also die Flow-Kurve muss sich komplett der X-Achse annähern.
Genau, absolut. Und das ist bei jeder Beatmung so, aber ist bei der Einlungenventilation sicherlich noch mal wichtiger.
Ja, dann viel diskutiert, auch bei uns der Beatmungsmodus. Wie macht man es denn richtig? Es gibt keine Evidenz für die Überlegenheit eines Beatmungsmodus. Torben macht Pressure Controlled, also Druck kontrolliert, weil er sagt, da hat er es besser das Gefühl, sag ich mal. Ja, also du kannst es engmaschiger überwachen. Ich bin ja eine faule Sau, so grundsätzlich. Und deshalb nehme ich auch da Autoflow und überlasse Professor Primus in dem Fall die Findung des optimalen Druckniveaus. Was ich aber mache, ich stelle mir halt die die Alarmgrenzen ganz eng ein.
P-Max bitte dann.
Genau, nicht P ins 30, also auch wenn wir gerade gesagt haben, das ist so das Maximale, was wir tolerieren, aber ich möchte doch vorher bitte wissen, wenn wir in diese Richtung gehen, und kann dann versuchen, andere Stellschrauben zu drehen, bevor ich das ausschöpfe. Ja. Ne? Weil sonst bei Autoflow ist es ja so, der nutzt im Zweifelsfall halt das maximale Druckniveau aus, um diese eingestellten Volumen reinzubekommen. Natürlich den möglichst niedrigen, aber wenn halt 30 das möglichst niedrige für den Primus ist, dann macht das halt.
Genau. Ich bevorzuge dann halt die manuelle Einstellung, damit ich immer weiß, wie es ist. Da müsst ihr euren eigenen Weg finden. Es gibt tatsächlich keine Literatur, die das eine oder andere bevorzugt. Was man sagen kann, dass es Literatur gibt, die sagt, im Gegensatz zu der nicht Volume Autoflow, sondern zur klassischen volumenkontrollierten Beatmung, hat die druckkontrollierte Beatmung eine tendenziell etwas bessere Oxygenierung. Das sind aber kleinere Studien, das ist jetzt nicht.
Ich glaube aber, dass im deutschsprachigen Raum Volumen kontrolliert, außer in der Rahmen der Notfallmedizin oder Reanimationssituation, keinen Stellenwert hat, im OP zumindest.
Ja, ich mache das tatsächlich, ich mache das bei der Einleitung manchmal, wenn ich Patienten eingelitten habe und dann noch verkabeln muss mit ZVK, Arterie und so, dann nehme ich manchmal die volumenkontrollierte Beatmung, um nicht weiter nachdenken zu müssen.
Es ist spannend, wie unterschiedlich man tickt. Also da nehme ich tatsächlich immer Pressure Control. aber das liegt daran, dass wir da nur Primus Light haben und der kein Autoflow kann.
Genau, in der Einleitung haben wir andere Geräte. Wenn er Autoflow könnte, würde ich da auch Autoflow nehmen, das stimmt. Gut, so viel erstmal zu euren Grundeinstellungen. Also Piep bei 5 Anfang, FiO2 0,8 bis 0,1 anfangen und dann runter titrieren, möglichst auf 0,5. Tidalvolumen 4 bis 6 Milliliter pro Kilogramm und einen maximalen P-Ins von 30. Atemfrequenz 15 bis 20 und auf Nullfluss achten beim Inspirations-Expirationsverhältnis. Beatmungsmodus müsst ihr selbst drüber nachdenken, wie es euch am besten passt. Überwachen müssen wir das Ganze auch. Und
ich glaube, wir haben noch was vergessen.
Wir haben noch was vergessen?
Ja, unsere Rekrutierungsmanöver.
Oh, ja, natürlich.
Wir das ist ja auch. Möchtest du das machen?
Nee, mach du ruhig.
Also, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Atelektasen sind einfach ein Problem. Ne? Atelektasen sind Teile der Lunge, die nicht ventiliert werden. Für die, die das noch nicht gehört haben, ich gehe davon aus, dass alle das schon mal gehört haben und damit nicht am Gasaustausch teilnehmen können. Und gleichzeitig ist es ja so, dass wenn wir trotzdem gleichbleibendes Tidalvolumen reingeben und diese Atelektasen nicht ventiliert werden, gleichzeitig die anderen Teile, die weiter ventiliert werden, halt irgendwann überbläht werden. Und deshalb gibt es ja so schöne Rekrutierungsmanöver, manche nennen das Lachmann, wie auch immer, da gibt es diverse Namen für. Und ich bin ein großer Freund davon, auch den Patienten tatsächlich vor der Einlungenventilation einmal nochmal zu blähen, so um damit die Oxygenierung zu verbessern. Da gibt es auch tatsächlich Daten zu, die das zeigen, dass das einen Vorteil bringt. Kann man machen, muss man nicht. Eindeutige Empfehlungen gibt es nicht, aber es gibt eine, oder nicht eine, aber es gibt einzelne Studien, die zeigen, dass man den Patienten mal blähen sollte, genau, bevor man das macht. Und ja, das wollte ich noch dazu sagen, aber jetzt kommen wir zur Überwachung, Torben. Ich wollte dir da nicht vor.
Nein, du hast absolut recht. Unser Problem ist ja, dass das entidale CO2 aufgrund des Schandvolumens nur eingeschränkt zu verwerten ist und das PaO2, wie oben schon erwähnt, stark abfällt und das sicher nicht zwangsläufig über die SpO2-Sättigung darstellt. Deswegen ist aus unserer Sicht eine arterielle BGA obligat. Aus praktischen Überlegungen sollte das so nach 20 Minuten nach dem Klemmen einer Lunge erfolgen, weil wir da dann die HPV, also die hypoxische Vasokonstriktion, schon eingesprungen ist und wir dann die Oxygenierung und die Dekarboxylierung adäquat beurteilen können.
Ja, schön wäre es, wenn man auch noch eine BGA hat, bevor man die Lunge geklemmt hat, einfach um einen Ausgangswert zu haben, zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann gerade bei länger dauernden Eingriffen habe ich mir eigentlich angewöhnt, jede Stunde das zu kontrollieren, um zu schauen, ob ich mit meiner Beatmungseinstellung richtig liege oder ob das irgendwie jetzt völlig in die falsche Richtung läuft.
Genau, also jede Stunde, wenn alles gut ist, wenn man bei der ersten BGA nach Klemmen sieht, das geht alles in die ganz falsche Richtung, sicherlich auch engmaschiger.
Nee, dann mache ich nur alle 2 Stunden, um sicher zu sein, dass ich nichts ändere.
Und die Ausgangs-BGA hat Johannes natürlich vollkommen recht. Also bei uns ist das tatsächlich Standard, wenn die Arterie gelegt wird, wird aus der frisch gelegten Arterie direkt eine BGA abgenommen, um einmal den Ausgangswert, auch Ausgangs-HB und alles einmal darzustellen. Ja. Je nachdem, damit wir unsere Beatmungsziele, die wir oben definiert haben, einhalten können, ist es durchaus statthaft, eine permissive Hyperkapnie zu tolerieren. Das heißt, wir können den Patienten durchaus etwas hyperkapnisch werden lassen, wenn wir dadurch die Tidalvolumen und den Spitzendruck niedrig halten, beziehungsweise die Atemfrequenzen auch nicht über 20 eskalieren. Prinzipiell kann man sagen, ein pH bis 7,25 ist tolerabel. Wenn die Patienten allerdings kreislaufinstabil sind und Katecholamine brauchen, dann sollten wir eher 7,3 anstreben, weil wir sonst ja einfach ein Wirkproblem mit unseren Katecholaminen haben. Die wirken einfach im sauren Milieu schlechter.
Ja, genau. Es ist ein bisschen ähnlich wie beim ARDS, wo man ja auch eine permissive Hyperkapnie toleriert. Allerdings hier nur bis 7,25, aber trotzdem ist das so in Ordnung.
Genau. Narkoseverfahren, da gab es ganz lange die Meinung, wir müssten das eigentlich nur als TIVA machen, weil die Narkosegase die hypoxische pulmonale Vasokonstriktion herabsetzen und damit quasi uns mehr Schandvolumen schaffen. Man muss sagen, dass diese Erkenntnis, da gibt es Studien zu, die basiert auf relativ alten Tierstudien, wo erstmal alte Narkosegase verwendet wurden und wo eine reine Gasnarkose gemacht wurde, ohne Opiate dazu und so weiter und dadurch sehr, sehr hohe MAC-Werte benutzt wurden. Neuere Studien zeigen, dass MAC-Werte mit modernen volatilen Anästhetikern bis 1 die hypoxische Vasokonstriktion nicht klinisch relevant beeinflussen und dass man sie durchaus anwenden kann.
Genau. Es ist tatsächlich so, in der Narkoseführung hat das immer, wenn man sich das durchschnittliche Patientengut in der Thorax-Anästhesie anschaut, sonst oft zu exorbitanten Propofol-Mischungen oder Ansätzen geführt. Und da ist es ganz hilfreich, auch wenn ich sonst kein Freund davon bin, alles zu mischen, aber eine Kombination zu fahren aus Sevo, Fluran zum Beispiel und Propofol. Aber das ist jetzt, das kommt auch wieder auf eure Klinik an, das ist einfach meine Erfahrung, mit der ich gut fahre. Und Das funktioniert wunderbar.
Zusätzlich gibt es Hinweise daraus, ich würde nicht von Beweisen sprechen, dass der Einsatz von Volatila, das Auftreten von dem ALI, also Acute Lung Injury, also ARDS im Endeffekt, verringert. Das heißt, da wird Volatila wieder nachgesagt, dass sie positiv wären. Am Ende können wir euch da kein Pauschalrezept geben. Bei mir kommt es immer so ein bisschen drauf an, wenn der Patient gut schläft, aber eher schlecht oxygeniert, dann versuche ich das eher als Tiva zu machen. Wenn der Patient aber nicht gut schläft und ich das Gefühl habe, ich könnte ihn einfach noch mal ein bisschen tiefer schlafen legen mit dem Sevo, dann nutze ich auch das Sevo. Ein richtiges Pauschalrezept gibt es nicht. Allerdings, wenn ihr Volatila einsetzt, darauf achten, kein Mach über 1, weil dann durchaus die Gefahr ist, dass das Schandvolumen hochgeht. Ja.
Tja, dann gibt es doch das Volumenmanagement. Das ist ja auch immer so ein Thema. Das ist in der Anästhesie viel von rechts nach links diskutiert. In der aktuellen INS ist es ein sehr schöner Übersichtsartikel und Zusammenfassung dazu, nicht speziell jetzt auf die pulmonalen Geschichten und Thoraxanästhesie, aber so grundsätzlich kann ich mal empfehlen an der Stelle, obwohl ich sonst diese Zeitschrift eigentlich nicht empfehle, aber das ist wirklich mal gut. Ansonsten jetzt aber Volumenmanagement bei der Thoraxanästhesie, da kann man, würde ich sagen, eher zurückhaltend, um es zusammenfassend zu sagen. Warum? Wir wollen natürlich keine Überwässerung der ventilierten Lunge, Verlängerung der Diffusionsstrecke und damit sogar noch eine Verschlechterung des Gasaustausches. Wir wollen Anastomoseninsuffizienzen durch ein mögliches Gewebeödem vermeiden. Das ist genau wie in der Bauchchirurgie hier. Und die hypoxisch-pulmonale Vasokonstriktion würde man auch verhindern oder vermindern, nicht verhindern, wenn man eine Volumenüberladung hat. Und deshalb im Endeffekt gilt sowohl für die intraoperative als auch für die postoperative Phase eher restriktiv mit Volumen zu sein für die Patienten.
Genau. Wir haben das nochmal alles zusammengefasst schriftlich. Wenn ihr es nochmal nachlesen wollt, guckt es nach. Zum Abschluss wollen wir euch noch so ein bisschen Eindruck geben, was ihr machen könnt, wenn ihr der Patient trotz optimalen Managements persistierend hypoxisch ist und ihr dadurch ja auch Probleme mit den chirurgischen Kollegen habt, weil ihr dauernd sagen müsst, dem geht's schlecht. Hört mal auf und die denken, wir wollen aber operieren. Sieh mal zu, dass du das da gebacken kriegst. Zunächst einmal die einfachste Maßnahme, wenn ihr ein Hypoxie-Problem habt, ist tatsächlich natürlich den FiO2 erstmal auf 1 stellen. Das ist das Erste, was ich erstmal mache, um mir Bedenkzeit zu verschaffen, um mir zu überlegen, was ich mache. Ich beginne, den FiO2 wieder zu erhöhen, wenn ich ihn vorher niedriger hatte, ab SpO2-Werten von unter 90, beziehungsweise natürlich, wenn ich eine frische BGA habe, ab PaO2-Werten von unter 100 mm Hg. Ein bisschen patientenabhängig natürlich, Vorerkrankungen etc.
Jetzt komme ich wieder mit meinen Rekrutierungsmanövern. Man kann es versuchen. Es bietet sich an, eben zum
Beispiel. Man kann es auch versuchen, wenn nur eine Lunge.
Das ist logisch.
Ja.
Und es bietet sich an, für 3 bis 5 Sekunden auf die ventilierte Lunge ein Druckniveau von 25 bis 35 cm Wassersäule zu geben. Ich gehe meistens nicht ganz so hoch ran. 25, da versuche ich es mal manuell und einfach mal die Lunge einmal zu blähen, wirklich.
Genau. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Wenn man gebläht hat, bietet es sich an, direkt nach dem Blähen auch ein etwas höheres Piepniveau zu wählen.
Um den Effekt nicht zu verlieren.
Genau, um die Atelektasen, die man hoffentlich eröffnet hat, nicht wieder entstehen zu lassen. Wir haben drüber gesprochen, Startpiep von 5 und dann auf maximal 12 erhöhen, muss man sich so ein bisschen ran versuchen.
Wenn es immer noch nicht besser wird, muss man natürlich zwingend nochmal schauen, ob der Tubus noch richtig liegt.
Also sollte man tun, wenn die Oxygenierung plötzlich schlecht wird.
Ja, wenn sie plötzlich schlecht wird. Aber oft ist es ja so ein schleichender Prozess, muss man sagen. Dann liegt es meistens nicht daran, dass der Tubus verrutscht ist, sondern an anderen Problemen, nämlich dass der Shunt zu hoch ist. Ja. Aber im Endeffekt schauen wir einmal rein, gucken, ob der Tubus noch richtig liegt. Hier wieder zuerst gucken, sehe ich die Carina über das tracheale Lumen und dann gerade beim Rechtshelfer kontrollieren, ob man wirklich alle drei Segmente ventiliert und wenn das auch, wenn ordentlich viel hohe Schleimlast da ist, das ist gerade ein Problem bei COPDisten meiner Erfahrung nach, dann kann es mal helfen, mit ein bisschen Nase zu spülen und zu putzen. Sollte aber
Bronchialtoilette.
Ja, Bronchialtoilette sollte aber nicht, und deshalb wollte ich eigentlich diesen Begriff Bronchialtoilette jetzt gerade vermeiden, sollte nicht in übermäßiges Bronchoskopieren ausarten. Es geht ja darum, die Operation zu ermöglichen, ja, und nicht da noch, sage ich jetzt mal, bronchial-lavage-mäßig Sekret zu gewinnen und dann nochmal eine Mimi wegzuschicken.
Genau,
und
wenn dann bei so einem eher fragilen Bronchialsystem plötzlich alles blutet, ist auch nicht geholfen. Aber gerade wenn da ein Schleimfropf einen der Lappenbronchien, klar, verlegt, dann muss der da weg.
Das ist richtig, dann
genau. Und wenn das alles nicht geholfen hat, beziehungsweise wenn die Dynamik zu schnell ist, sodass wir vielleicht die fieberoptische Lagekontrolle nicht machen müssen, dann müssen wir mit den Operateuren sprechen und zumindest intermittierend eine Zwei-Lungen-Ventilation machen, damit der Patient natürlich nicht zu schlecht wird. Das stößt meistens nicht auf viel Gegenliebe bei den Operateuren. Das ist auch nicht bei jedem Operationsschritt gerade möglich. Also ihr müsst natürlich bei jeder OP, aber bei diesen OPs besonders, ihr müsst immer wissen, was ist gerade operativ möglich und was nicht und in welchem Schritt sind die Operateure gerade.
Es ist sowieso, finde ich, das ist grundsätzlich was, bei Thorax-Anästhesie sollte man wirklich wissen, wo die Leute gerade sind.
Genau. Wenn die Patienten generell schlecht sind, kann man manchmal mit den Operateuren auch absprechen, dass man sagt, wir machen hier immer intermittierend zwei Lungenventilationen. Dann muss man so ein bisschen eruieren, wie lange hält der Patient das durch und dann wieder 2 Minuten zwei Lungen ventilieren oder 5 Minuten, je nachdem, wie lange der Patient das braucht. Hier umso wichtiger als in anderen OPs enge Absprache mit den Chirurgen.
Genau. Was man noch machen kann, ist, man kann CPAP auf die nicht ventilierte Lunge geben. Das ist eigentlich nichts anderes, als dass man ordentlich Flow sozusagen infiltriert. Also wir machen das zum Beispiel gerne so, dass wir einen Absaugkatheter reinstecken von oben und da so ein Zwischenstück, also in den Schenkel sozusagen, den aufmachen, wo man sonst durch bronchoskopiert, Absaugkatheter rein, da geben wir ordentlich Flow drauf. Man kann auch ein Piepventil draufbauen, dass man ein bisschen Restpiep drauf gibt.
Mhm. Da gibt es ja extra diese
vorgefertigten. Genau, es gibt vorgefertigte Adapter dafür, die sind auch in unserem Bronchoskopiewagen, die werden bei euch wahrscheinlich auch sein. Da gilt wieder, checkt euer Equipment, was ihr, um vorher zu wissen, was man habt. Was man wissen muss, ist, dann ist natürlich die Totalatelektase aufgehoben. Das heißt, es wird deutlich schwieriger zu operieren und teilweise auch unmöglich, je nachdem,
was
wie es halt ist. Das kann man dann modifizieren, dass man es so intermittierend macht. Aber das ist alles, was das macht es für den Operateur nicht einfacher und im Endeffekt kann es natürlich sein, dass der Patient das erfordert und zu schlecht ist, um das richtig zu machen. Wenn es das aber längere Zeit anhält, finde ich dann immer, da muss man auch nochmal die Indikation für die Operation halt irgendwie mal kritisch hinterfragen. Aber manchmal lässt es sich ja nicht ändern.
Wenn man auf so eine Lunge drauf guckt, wo gerade dieses CPAP-Stück mit einem Sauerstoffflow drauf ist, das sieht so ein bisschen so wie so ein wabernder Wackelpudding aus. Man kann sich schon vorstellen, dass das nicht ganz leicht ist, da zu operieren, wobei sich mein Verständnis für Operateure sonst manchmal sehr, sehr gering hält, aber dabei
da verstehen. Da sind wir dabei.
Alternative Verfahren, was man machen kann, wenn man es in der Klinik hat, ist auch in die nicht ventilierte Lunge ein Jet-Katheter reinstecken und intermittierend hochfrequent Jet-Ventilation zu machen. Wichtig dabei, ganz, ganz wichtig ist, der Schenkel muss dann offen sein, damit die Luft, die man reinjettet, auch wieder rauskommt. Sonst macht man da im Endeffekt, das kann bis zum Lungenriss natürlich alles.
Man bläst die halt einfach sonst auf.
Man bläst die einfach auf und ihr solltet Erfahrung mit dem Verfahren haben. Das ist sicherlich, so ein thoraxchirurgischer Eingriff ist sicherlich nicht der Punkt, wo man das erste Mal anwendet. Sondern das sollte man schon häufiger dann gemacht werden bei anderen Patienten. Was ganz gut geht, ist, wenn man über das Bronchoskop, über den Arbeitskanal Sauerstoff appliziert, dann kann man das Bronchoskop natürlich so platzieren, vorsichtig, dass man vielleicht nur, wenn am oberen Segment operiert wird, an den oberen Lappen, dass man nur in die unteren Lappen den Sauerstoff insuffliert, unter Sicht. Schöne dabei ist, dann wabert nur der untere Teil der Lunge und die Operateure können oben operieren. Das ist sicherlich eine Maßnahme, die man schon mal gemacht haben sollte, aber das klappt ganz gut.
Ja. Ja. Ja, ein bisschen Ultima Ratio mäßig, Abklemmen der Pulmonalarterien auf der zu operierenden Seite kann man machen, reduziert halt massiv das Schandvolumen.
Und erhöht massiv die Rechtsherzbelastung. Sollte man
sich, Details.
Sollte man sich auch genau überlegen, ob der Patient das abkann oder das Herz des Patienten das abkann. Geht aber natürlich.
Ja.
Die können das auch so mit Zügeln einfach nur den Blutfluss drosseln. Das muss nicht gleich komplett abgebunden werden.
Genau, man kann da, da gibt es viel dazwischen.
Genau. Und das Letzte, was allerdings auch aus meiner Sicht Zentren vorbehalten ist, ist inhalatives Stickstoffmonoxid oder inhalative Prostacycline. Dafür braucht man aber tatsächlich wieder spezielle Vernebler, um das zu machen. Die können aber auch die Oxygenierung verbessern, ist aber sicherlich eine Maßnahme, die großen thoraxchirurgischen Zentren vorbehalten sind.
Genau.
Genau, also nochmal kurz die Maßnahmen zusammengefasst. Als allererstes, wenn ihr ein Hypoxie-Problem habt, FiO2 auf 1,0. Rekrutierungsmanöver, Johannes hat euch kurz erläutert, wie man das machen kann. Piep erhöhen nach den Rekrutierungsmanövern, maximal 12. Fieberoptische Lagekontrolle, immer das Ganze verschlechtert, ist obligat, einfach auch um zu gucken, ob vielleicht irgendwie Schleim davor sitzt. Und erweiterte Maßnahmen, CPAP auf die nicht ventilierte Lunge, beziehungsweise einfach ein Absaugkatheter, eine Sauerstoffsonde auf die nicht ventilierte Lunge mit einem hohen Flow. Jetventilation ist möglich, O2-Inflation über das Bronchoskop ist möglich. Wenn die Chirurgen, in Absprache mit den Chirurgen, Abklemmen der Pulmonalarterie oder medikamentöse Maßnahmen. Das alles natürlich auch intermittierend, wenn die Chirurgie das fordert, also über zwischenzeitliche Stoppen der Maßnahme die Operationsbedingungen wieder verbessern. Wir haben euch für euer erstes Mal im Thoraxsaal einen kleinen Spickzettel gebastelt, wo ihr die Tabelle zur Tubusgröße drauf habt, wo ihr die grundsätzliche Platzierung nochmal aufgeschrieben habt, wo die Basiseinstellungen aufgeführt sind. Ihr könnt euch das in eure Kasaktasche stecken, damit ihr ja, ein externes Gehirn dabei habt.
Genau. Ja, das war unsere Abhandlung zu Einlungenventilation.
Ja, ist ein bisschen umfangreicher geworden, aber es ist sicherlich auch ein sehr spezielles
anästhesiologisches Thema.
Genau. Das Codewort zur Einlungenventilation ist natürlich Euler Liljestrand Ahoi. Bitte vergesst das Ahoi nicht.
Ich habe mir schon fast gedacht, dass es kommt und wollte dich daran erinnern. Ich bin sehr froh, dass du es nicht vergessen hast.
Genau. Und damit sind wir auch am Ende der April-Folge von den Pin-Up-Dogs. Ich möchte noch mal kurz auf die CME-Punkte eingehen. Ihr könnt innerhalb von 7 Tagen, also von heute gerechnet, heute ist der 30.04., könnt ihr, jetzt muss ich rechnen, bis...
Nächste Woche Freitag.
Nächste Woche Freitag.
Das ist der 7. Mai.
Oh, das ist einfach zu rechnen. Bis zum 7. Mai über unserer Homepage die 5 Codewörter in das Formular eingeben, zusammen mit eurer EFN-Nummer, zusammen mit der Folge, auf die ihr euch bezieht. Das mit der Folge ist wichtig, weil wir parallel auch die innere Wertefolge veröffentlichen.
Und wir grundsätzlich verwirrt sind. Und
genau. Und dann reichen wir das bei der Niedersächsischen Ärztekammer ein und ihr solltet die CME-Punkte für den Podcast kriegen. Wir sind mit 2 Punkten bewertet, wenn ich das richtig sehe. Es ist alles noch ein Versuch, das haben wir schon eingangs gesagt. Wir testen das jetzt 3 Monate, wie viel Aufwand das für euch ist, für uns ist. Und
für euch auch, ihr müsst uns natürlich hören.
Und wie das von euch angenommen wird.
Ja.
Gebt uns mal kurzes Feedback, wie ihr das mit den CME-Punkten findet. Ob ihr das gut findet, ob ihr sagt, braucht man eigentlich nicht. Genau.
Und gebt uns überhaupt Feedback, wie es euch gefallen hat, wie euch diese Folge gefallen hat. Schickt uns
Kommentare,
E-Mails und bewertet uns gerne auch auf iTunes zum Beispiel mit 5 Sternen, falls genau. Euch natürlich super gefallen hat. 4,5 nehmen wir auch. Und ansonsten?
Genau, folgt uns auf Spotify, das erhöht auch unsere Sichtbarkeit.
Deezer.
Deezer.
Google Podcasts gibt es uns auch.
Genau. Kommuniziert mit uns, das hat Johannes schon gesagt. Ihr könnt uns fördern. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen, damit wir unsere Unkosten decken können. Alles, was ihr braucht, um das zu tun, findet ihr unter dem Fördern-Button auf unserer Homepage. Das Ganze geht über PayPal und wir freuen uns darauf, wenn unsere Pizza und unser Bier finanziert ist.
Genau.
Und wir uns das Pin-Up-Dogs-Projekt als Ganzes
mit dem Geld, vorne treiben können.
Mit dem Geld voranbringen können. Genau.
Ich möchte nämlich gerne einen Zeichenkurs machen, damit ich möglichst tolle Grafiken erstellen kann. Nein, das war ein Scherz.
Ja, aber es ist ja, aber genau solche Sachen kommen da halt auch. Wir brauchen Zeichenprogramme und all sowas. Das wird ja alles immer komplexer.
Und immer größer. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Pin-Up-Docs.
Don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.